Wir gehen jetzt doch zuerst dann noch etwas in einen Spezialbereich.
Subintelligenten Maschinen.
Ja. Und dann werden wir dann nachher auch Zeit für Fragen haben. Und ich hoffe, die sind dann zahlreich. Sie können noch weiter philosophieren jetzt im Geheimen und nachdenken, sich Notizen machen und dann sind wir dann gespannt. Also Lea Strom von Ethics wird uns jetzt auch auf die Reise zu gewissen Algorithmen mitnehmen, genau. Was es denn so ist und dann vielen Dank, Lea, dass Sie da sind.
Ja, ich danke herzlich, weil das ist ich gehe nachher auch ins Hochdeutsch über, aber es war eine wunderbare Einleitung. Nein, das ist nachher besser auf Hochdeutsch. Aber es war eine wunderbare Einleitung, weil wir jetzt so ein bisschen einen Überblick gewonnen haben über die sehr philosophischen Fragen dazu. Und was ich ein bisschen besprechen werde, sind, wie man jetzt versucht, die philosophischen Fragen irgendwie in eine praktische Anwendung abzubrechen. Und das ist das, was wir machen bei Ethics. Wir sind... Ein Labor für Innovationsethik da in Zürich. Und wir sehen uns als eben Raum für interdisziplinäre Experimente zu innovationsethischen Themen. Und das ist eigentlich eine angewandte Ethik, die wir da betreiben. Also wir versuchen eben die philosophisch-moralischen Fragen in die Praxis zu bringen. Und wo wir auch überzeugt sind davon, ist eigentlich, dass man die Frage eben so früh wie möglich muss besprechen. Wir haben ja gehört, wir sind noch an einem frühen Punkt in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz oder auch anderen digitalen oder auch nicht digitalen Innovationen. Und wir sind überzeugt, dass es wichtig ist, eigentlich im Entwicklungsprozess von diesen Innovationen schon sich die ethischen Fragen eben zu stellen. Und noch schnell, was wir eben machen mit unseren Kunden auch und anderen Partnern, ist, dass wir uns eben ethische Risiken anschauen zu Innovation, immer innovationsspezifisch. Was gibt es für Risiken, wenn man eben künstliche Intelligenz anwendet oder Roboter? Wie kann man die Risiken analysieren und dann auch erfolgreich umgehen? Es geht auch, ein anderer Teil von unserer Arbeit ist, wo es um mehr werteorientiertes Veränderungsmanagement, wo man versucht, sich zu überlegen, okay, was sind eigentlich die Werte, mit denen wir unsere Wirtschaft im Allgemeinen und Innovieren im Spezifischen vorantreiben. Nun gehe ich auf Hochdeutsch über, das fällt mir, glaube ich, auch fast leichter, wenn ich diesen Vortrag geben muss. Häufig ist er auf Englisch. Häufig auch auf Englisch, deswegen kommen vielleicht ein, zwei englische Worte auch hier dann rein. Und es wird eben sehr stark von Algorithmen gesprochen, von künstlicher Intelligenz. Und was ich versuchen werde, ist eigentlich ein bisschen eine mehr technische Analyse auf diese Systeme zu präsentieren und auch, wie wir eben diese Risiken heute erkennen können und dementsprechend auch angehen können. Jetzt eine Frage zum Beginn. Wer von Ihnen würde denn sagen, er versteht, hat ein gutes Verständnis davon, was ein Algorithmus ist? Ein paar Kopfnicken, gut. Also es ist nicht alle Hände gehen hoch, dann erkläre ich das kurz aus einer nicht sehr technischen Perspektive. Eben, es geht hier eigentlich um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Lösen eines Problems. Ist häufig, wenn man das versucht zu erklären, benutzen die Leute diese Allegorie von einem Kochrezept, ein Kuchenrezept. Ich habe gewisse Zutaten und eine Anleitung, wie ich diese Zutaten verarbeiten muss. Und am Schluss kommt dann hoffentlich, wenn ich das richtig mache, ein Kuchen dabei raus. Naja, darum geht es jetzt heute nicht, sondern um die Computeralgorithmen eben. Und das sind Regelwerke für Berechnungen, die basierend auf einer Anzahl Daten eigentlich versuchen, zukünftige Ergebnisse vorherzusagen, also zumindest wenn wir von der künstlichen Intelligenz sprechen. Und eben wenn eigentlich eine Maschine basierend auf einem Algorithmus gewisse Aufgaben erledigt, dann können wir sagen, die spricht der künstlichen Intelligenz. Ich gehe jetzt nicht in die philosophischen Fragen zu stark rein, von was eben jetzt, ob das jetzt tatsächlich intelligent ist oder nicht, aber das ist so ungefähr das Verständnis, was wir von der künstlichen Intelligenz haben, wenn wir diese Technologie beschreiben. Nun eben, es gibt bei der KI auch verschiedene andere Formen noch, die immer mehr aufmerksam erreichen. Das maschinelle Lernen, das Deep Learning, die neuralen Netzwerke. Und einfach ein kleiner Überblick über diese Formen ist eigentlich, dass die künstliche Intelligenz, dieser Überbereich, dieses sehr große Bereich von maschineller Intelligenz ist. Eben wenn man das mehr aus der Computer, also den Computer Sciences, Computerwissenschaft anschaut, dann geht es hier um statistisches Lernen auch. Und ein Teil der großen Bereichs Artificial Intelligence ist eben das Machine Learning, das maschinelle Lernen. Und dabei geht es eigentlich darum, eben eine Maschine zu trainieren anhand von existierenden Daten, selbstständig Vorhersagen oder Outcomes eigentlich vorherzusehen. Und eine kleine Untergruppe von diesem Machine Learning, was wirklich sehr verbreitet ist, also da gibt es die verschiedensten Sachen, die wir in unserem Alltag benutzen Machine Learning, also zum Beispiel wenn wir Google Maps anstellen, um uns den schnellsten Weg von A nach B zu gehen, dann ist das Machine Learning ein Optimisierungsproblem, wie kann ich die Strecke oder die Zeit optimisieren. Wenn wir auf Zalando Verkaufsvorschläge kriegen, weil wir schon ein paar Schuhe gekauft haben, dann gibt uns Zalando noch weitere Artikel und sagt, das könnte Sie auch interessieren. Das ist auch ein typisches Machine Learning Problem. Und im Deep Learning, da geht es jetzt wirklich nochmal auch auf einer maschinellen Form, eigentlich versucht man das menschliche Gehirn diese Vorgänge zu spiegeln. Und das sind eigentlich so die neueste Form von Machine Learning. Und der große Unterschied zwischen Machine Learning und Deep Learning, oder wie sich das unterscheidet, ist, dass beim Deep Learning, da sind die Merkmale, die man verwendet, nicht vorgegeben. Und das hört sich jetzt alles sehr technisch an im Vergleich zu Machine Learning, aber ich kann das an einem Beispiel erläutern. Zum Beispiel, wofür häufig eben jetzt Deep Learning Algorithmen verwendet werden, ist zur automatischen Bilderkennung. Und da geht es, es wurde auch schon erwähnt, geht es um Objekte. Es gibt einen berühmten Fall, wurde ein Algorithmus trainiert, der sagen soll, der Wölfe von Huskies unterscheiden sollte. Und der Algorithmus hat recht gut funktioniert, also man auf dem bestehenden Datenset, mit dem man ihn trainiert hat. Und dann hat man ihn außerhalb dieses Datensets, also hat man ihm neue Daten gefüttert und er hat überhaupt nicht funktioniert. Und man hat sich gefragt, wieso das so ist, und ist dann durch eine Analyse eigentlich dazu gekommen, dass der Algorithmus gelernt hat, dass wenn in einem Bild Schnee ist, dass es dann ein Wolf ist, und wenn kein Schnee ist, ein Husky, weil alle Bilder, wo die Wölfe drin waren, hatten einen Schnee als Hintergrund, also waren im Winter gemacht. Und da merkt man, dass eben ein Deep Learning Algorithmus, der kann nicht unterscheiden, da geht es nicht darum, die Form eines Wolfes zu sehen, sondern der merkt sich verschiedene Patterns, also verschiedene Muster. In einem Bild, und das kann auch Schnee sein, was halt, wenn es um Wölfe und Huskies geht, vielleicht nicht so schwierig ist, oder nicht so problematisch, wenn es aber um Menschen geht, eben immer sehr problematisch sein kann. Genau, so, jetzt aber fertig mit der kleinen Einführung in das Machine Learning, und zwar die Frage eben von der Ethik. Wir haben in den letzten Monaten und Jahren immer mehr eben, sehen wir, dass Machine Learning oder künstliche Intelligenz immer mehr Bereiche eigentlich unseres Lebens beeinflusst. Also natürlich die ganze digitale Welt basiert auf diesen Algorithmen, Netflix, Spotify, all diese neuen digitalen Services, die wir konsumieren, die basieren alle darauf, dass uns ein Algorithmus eigentlich Vorschläge gibt. Aber auch im Alltag, also zum einen in Robotern, selbstfahrende Autos, das ist basiert alles auf diesen sehr fortgeschrittenen Algorithmen. Und schnell hat man gemerkt, dass da eben manchmal auch Sachen schief gehen und dass da eben doch Algorithmen auch Fehler machen können, wenn sie nämlich entweder dass die Aufgabe, die sie lösen sollen, nicht gut lösen, oder wenn sie die Aufgabe zwar lösen, aber gewisse Gruppen eigentlich diskriminieren dabei. Also es gibt berühmte Beispiele von Algorithmen, die Lebensläufe anschauen, also die im Human Resource Management eingesetzt werden und denen man eben, man füttert sie eigentlich, man trainiert sie auf bestehenden Lebensläufen einer Firma. Amazon hat so einen Fall gehabt und sagt dann, ja, wir wollen eigentlich eine Form, wie du, um uns vorherzusagen, was ein guter Kandidat oder eine gute Kandidatin wäre. Im Fall von Amazon waren das dann nur Kandidaten, weil Amazon halt sehr wenig Frauen hatte und der Algorithmus erfolgreich gelernt hat, dass eigentlich ein guter, also ein passender Amazon-Mitarbeiter eben ein Mitarbeiter ist und nicht eine Mitarbeiterin. Und das ist so, sind so Beispiele, wie das eben passieren kann oder auch wenn selbstfahrende Autos Unfälle bauen, das ist ja auch schon passiert in den USA hauptsächlich, Menschenleben fordern und man sagt, okay, irgendwie brauchen wir eine Form, wie wir eigentlich entscheiden können, was sind die Limiten für Algorithmen und wo wollen wir, was sind gewisse Qualitätsmerkmale, die wir von ihnen fordern. Und das ist das, was wir uns anschauen in unserem Alltag. Und wir haben hier immer wieder diese Frage nach der Ethik. Gerade letzte Woche, ich finde das noch ein interessantes Beispiel, werde später auch nochmal darauf zurückkommen, gab es diesen Skandal den mit der Firma Clearview, es war auch hier in den Medien sehr stark, über die automatische Gesichtserkennung geht es da eigentlich, eine Firma in den USA, die sehr viele Bilder aus dem Internet runtergeladen hat und ein System entwickelt hat, das automatisch Menschen erkennen kann. Und das hat sehr starke Reaktionen hervorgerufen, sowohl in den USA als auch hier in Europa, wo schon Frau von der Leyen hat gesagt, vielleicht müssen wir automatische Gesichtserkennung verbieten. Und auch da eben in diesem Kommentar der NZZ geht es eben drum, am Anfang sprach man von technischen Problemen, hier unten das gelbe angestrichene, neuerdings sind es ethische Fragen, die wir uns da stellen. So, wenn wir also von Innovationsethik sprechen, dann haben wir eigentlich, meistens schauen wir uns drei Fragestellungen an. Das eine ist die Ethik in der Technologie. Was für Annahmen haben wir in der Technologie? Zum Beispiel, wenn wir von einem Algorithmus, uns einen Algorithmus anschauen, der Bewerbungen analysiert, dann wollen wir zum einen aus einer moralischen Perspektive, aber auch aus einer rechtlichen Perspektive, dass dieser Algorithmus nicht gewisse Menschen basierend diskriminiert, also basiert auf ihrem Geschlecht, auf ihrer Herkunft, auf ihrem Namen, all diese möglichen Sachen, die wir haben, das sind ja diese Diskriminierung besteht in der Gesellschaft und es gibt eine Tendenz, dass sich diese auch in diesen Maschinen eben weiter verfestigt, weil die natürlich basierend auf bestehenden Daten aus der Welt trainiert werden und diese Welt hat diese Fälle von Diskriminierung. Zum Zweiten, die zweite Art von Fragen sind die Gerechtigkeitsfragen. Ich habe es gerade angesprochen, eben Diskriminierung ist natürlich eine Gerechtigkeitsfrage. Aber auch, wenn wir von künstlicher Intelligenz und Automatisierung sprechen, vielleicht die Frage, was passiert mit, was werden eben Roboter unsere Jobs wegnehmen und wenn ja, welche Jobs nehmen sie eigentlich weg? Wer wird hier wegrationalisiert? Zum einen sind es die Kassierer und Kassiererinnen an der Migros, die durch die Self-Checkout-Kassen ihre Jobs verlieren. Zum anderen können es aber auch Ärzte sein. Also zum Beispiel gibt es im Bereich der Radiologie immer mehr Algorithmen, die automatisch Krebs erkennen können in Scans. Und die Radiologen fragen sich jetzt vermehrt, wird eigentlich die künstliche Intelligenz meine Arbeit übernehmen? Also es ist überhaupt nicht so, dass das nur die einfachen, in Anführungs- und Schlusszeichen, Arbeiten sind, die da vielleicht gefährdet sind, sondern eben auch andere Arbeiten, die vielleicht übernommen werden könnten. Und das sind eben diese zweite Art von Fragen. Und das dritte sind die großen Narrativen, die wir eben nutzen, um aus uns selber und unserer Umgebung eigentlich Sinn zu ergeben. Das sind die Fragen, die wir vorhin sehr im Detail gehört haben. Was ist eigentlich Intelligenz? Was heißt es? Was bedeutet die Idee von einer künstlichen Intelligenz für unsere menschliche Intelligenz? Vermehrt hört man auch von einer Augmented Intelligence, also einer erhöhten eigentlich Intelligenz. Das wird bei den Radiologen zum Beispiel immer wieder gesagt. Ja, Radiologen werden nicht von künstlicher Intelligenz ersetzt, sondern von Radiologen mit künstlicher Intelligenz. Also die Idee, dass man eigentlich den Menschen, die menschliche Intelligenz jetzt erhöht durch Maschinen. Und das ist immer eben eine Narrativfrage, wie wir sie sehr stark gehört haben. Und für all diese drei Kategorien ist es sehr wichtig, sich eine gute Idee zu haben, was eigentlich die Werte sind, die man in dieser in der Technologie oder die für einen wichtig sind, für einen als Individuum, aber auch als Gesellschaft und von denen man eben möchte, dass die Technologie sie wertschätzt oder sie Sie verstehen, was ich meine, dass sie weiter trägt sozusagen. Und wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, hat es in den letzten Jahren immer mehr eigentlich Ethik-Guidelines gegeben, verschiedene Arten, wie man versucht, dieser Technologie jetzt ethische Richtlinien zu setzen, ethische Standards zu definieren, nach welchen, diese künstliche Intelligenz, diese Algorithmen eben stehen müssen. Und eine Forscherin der ETH, Anna Jobin, hat eine Studie veröffentlicht, letztes Jahr noch, 2019, wo sie sich diesen internationalen Vergleich etwas angeschaut hat. Das ist ganz interessant. Es ist nicht sehr überraschend, dass in gewissen Regionen da bei der diese Ethikfragen noch nicht so stark verbreitet sind, aber man sieht eben in den USA, in Europa und auch vermehrt im asiatischen Raum gibt es eigentlich eine Auseinandersetzung damit. Und was sie auch herausgefunden hat, haben in dieser Studie ist, dass es eine gewisse Konvergenz gibt von ethischen Prinzipien, die selbst im internationalen Vergleich immer wieder vorkommen. Und das ist interessant, denn man sagt in der Ethik eigentlich grundsätzlich, dass Werte eben nicht universell sind. Wir haben zwar die Menschenrechte, die eine gewisse Universalität erreicht haben, aber eben dass die Werte in der die konfuzianischen Wertetradition ist ganz anders als eben die europäisch-westliche oder auch die afrikanische Tradition, wenn es um Werte geht. Was sind jetzt also diese Grundsätze? Wir haben hier diese fünf Blöcke eigentlich, die eben Anna Jobin in ihrem Paper so identifiziert hat. Es ist relativ selbsterklärend, aber ich werde ein bisschen auf jedes Einzelne eingehen. Die Idee der Transparenz ist eben, dass es gibt zwei Komponenten dazu. Das eine ist, es braucht eine gewisse Transparenz, wo Algorithmen eingesetzt werden. Also man muss nicht in allen Bereichen, aber in Bereichen, die sensibel sind, sollte transparent kommuniziert werden, wenn eine Entscheidung von einem Algorithmus gefällt wird. So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, wenn wir von Transparenz sprechen, da geht es eben darum, Entscheidungsprozesse transparent zu machen, die eben in diesen Algorithmen passieren. Jetzt wieder zurück zum Wolf und dem Husky. Da hat man dann rausgefunden, indem man eben diesen Algorithmus analysiert hat, dass eben der Algorithmus basierend auf diesem Schnee diese Entscheidung getroffen hat. Und diese Erklärbarkeit ist ein sehr wichtiger Punkt und auch immer noch eine Herausforderung, denn es ist nicht so einfach, vor allem bei den neuronalen Netzwerken, wo eben nicht vorgegeben ist, nach welchen Kriterien eine Entscheidung getroffen wird. Da ist diese Explainability, diese Erklärbarkeit nicht sehr einfach hinzukriegen. Und das führt eben auch immer wieder zu interessanten Fällen, die dann eben auch Gerechtigkeitsfragen aufwerfen, nämlich diesen Fall hier. Das war jetzt in Europa oder in der Schweiz wurde das nicht so stark besprochen, aber es gab November, Dezember diesen Fall in den USA. Da hat Apple eine neue Kreditkarte lanciert und da wurde die Kreditlimite der Kreditkarte durch einen Algorithmus definiert und dieser Algorithmus hat Frauen sehr viel tiefere Kreditlimiten gegeben, selbst wenn sie gleich gute Credit Scores hatten, wie es in den USA üblich ist, und höhere Einkommen sogar als männliche Kunden. Und der interessante Fall bei diesem Fall war, dass niemand erklären konnte, wie eigentlich dieser Algorithmus funktioniert. Und man hat gesehen am Schluss, dass die weiblichen Kundinnen viel tiefere Limiten gekriegt haben, aber man konnte die Firma selber, also das war HSBC, eine Bank, die damit involviert war, konnte nicht erklären, wie der Algorithmus eigentlich wie er zu seiner zu diesem Outcome kommt. Und das ist eben ein Problem auch, also zum einen ein Gerechtigkeitsproblem natürlich, aber zum anderen eben auch dieses Transparenzproblem der Erklärbarkeit, wenn wir so komplizierte Algorithmen anwenden, dass wir nicht mehr sagen können, wie sie zu ihrem Output kommen, dann kann das in gewissen Fällen extrem starke Probleme, eben ein Gerechtigkeits- und Fairness-Probleme eben auch aufwerfen. Die Gutartigkeit, auf Englisch ist es die Non-Maleficence, also eigentlich die Nicht-Bösartigkeit, ist auch ein interessantes Konzept, denn etwas schwer zu definieren. Was ist jetzt gutartig, was ist bösartig? Da gehen wir in die Diskussion von was ist gut und böse. Ein häufiges Beispiel ist eben die Idee von autonomen Waffensystemen oder Killerroboter, wie sie hier heißen, von Drohnen, die zum Beispiel ohne menschlichen Einfluss eben Menschen erschießen können, Targets, wo die auch funktioniert auch mit Bilderkennung, das gibt es auch schon, also das ist schon auf dem Markt, wird wahrscheinlich, ich glaube auch von der US-Armee schon benutzt. Ich glaube noch nicht ganz autonom, aber schon sehr stark eigentlich ein automatisierter Prozess, da wird mit automatischer Bilderkennung ein Target identifiziert und dann exekutiert. Und das ist natürlich ein sehr extremer Fall, aber die Idee, dass man eigentlich mit gewissen, also dass diese Technologie, die künstliche Intelligenz und maschinelle Lernen eben auch für sehr fragwürdige, sage ich jetzt mal, Anwendungen oder eben sogar bösartige Anwendungen angewendet werden kann. Ein großer Punkt, und das haben wir jetzt auch schon ein bisschen gehört heute, ist die Frage der Privatsphäre. Und das ist, weil halt die meisten dieser Algorithmen, es braucht dafür Unmengen von Daten, um diese zu trainieren. Wenn wir von eben Online-Shopping reden, dann sind es Daten um unser Konsumverhalten, sind all die Cookies, die wir jeden Tag akzeptieren auf diversen Webseiten. Diese Daten werden über uns gesammelt. Es können eben auch Bilder sein, wie das ist der Clearview-Skandal, den ich erwähnt habe. Diese Daten werden genommen, in den Algorithmen meistens anonymisiert, aber eben wenn wir jetzt von einer Technologie wie automatischer Gesichtserkennung sprechen, die es uns erlaubt, eigentlich Menschen Schritt für Schritt zu verfolgen, dann ist das eben ein unglaublicher Eingriff in unsere Privatsphäre. Und zum Schluss diese Frage der Verantwortung. Hier ist es auch, also das ist eine ganz interessante Frage, weil das geht auch wieder ein bisschen in eine, es geht, ist zum einen eine legale Frage, also eine rechtliche Frage und zum anderen eben auch eine philosophische, ethische Frage. Wer trägt denn Verantwortung für diese Fälle von Diskriminierung? Wer trägt Verantwortung, wenn aus Versehen eine falsche Person getötet wird durch eine automatische Drohne? Wer trägt Verantwortung dafür, wenn Menschen verfolgt werden, basierend auf automatischer Gesichtserkennung? Und durch das, dass diese Systeme zwar schon verbreitet werden, wir aber leider nicht immer genau wissen, wann sie sind, ist diese Verantwortungsfrage noch nicht so in der öffentlichen Diskussion. Es gibt auch noch weniger wirklich konkrete Fälle von wo legale Konsequenzen, also rechtliche Konsequenzen gefolgt sind, basierend auf diesen Fällen. Aber es ist etwas, was wir uns eben eigentlich alltäglich stellen. Es ist vor allem auch in dieser Diskussion um selbstfahrende Autos immer wieder dazu gekommen, was passiert, wenn ein Auto einen Menschen überfährt, wer ist verantwortlich, ist es der Technologieprovider, also irgendwie Tesla, ist es der Autofahrer, bleibt die Verantwortung am Schluss beim Autofahrer selbst, weil er ja doch noch drin sitzt, oder ist die Verantwortung bei den Ingenieuren, die die Technologie programmiert haben? Also diese Frage ist wirklich, da ist noch sehr viel Unklares drüber. So, ich gehe noch einmal einfach, um das noch etwas angewandter zu machen, auf dieses Beispiel zu, der Gesichtserkennung. Wir haben eben gerade darüber gesprochen, über diese Gut- und Bösartigkeit. Es gibt hier diesen Fall von Clearview, aber gleichzeitig kann man diese Technologie natürlich auch einsetzen für, ich sage mal, gutartige Zwecke. Das ICRC, das IKK, hat auch Experimente schon gemacht mit künstlicher Intelligenz, um vermisste Personen oder um vermisste Personen aufzuspüren. Sie sind sehr, sehr, also auch beim IKK eben gibt es ein unglaubliches Problem mit der Privatsphäre, weil sie haben das IKRK kriegt unglaublich sensitive Daten und muss sehr stark darauf achten, dass sie von Menschen, die in sehr vulnerablen Positionen sind, dass sie eben diese Daten sicher und auch nicht eben sicher verwahren und eben auch sicher verwenden dann. Wir haben, wenn wir eben von automatischer Gesichtserkennung sprechen, auch ein anderes Problem. Da geht es wieder mehr in diese Gerechtigkeitsfragen, aber auch in die Verantwortungsfragen. Und zwar, das ist interessant, also gewisse dieser Algorithmen, die funktionieren relativ gut in gewissen Sparten. Zum Beispiel hier in diesem Beispiel war das ein Algorithmus, der sollte das Geschlecht erkennen aus Bildern. Und das hat er mit 99, also in 99 von 100 Fällen hat er das geschafft bei weißen Männern, aber nur in 65% bei nicht weißen Frauen hier unten. Und das ist eben zum einen, riskiert man damit ja einen Bias eben, wie man sagt, einen algorithmischen Bias und Diskriminierung, aber es kann auch wirklich schwere Konsequenzen haben, wenn wir zurückdenken an diese Überwachung mit Clearview, also wenn jetzt Polizeistellen diese Technologie einsetzen und davon ausgehen, dass die eigentlich funktioniert, aber sie eben nur in gewissen Fällen funktioniert und nicht in anderen. Und das riskiert halt, dass jemand für etwas zur Verantwortung gezogen wird, also wenn man zum Beispiel basierend auf Gesichtserkennung anfängt, Bußen zu verteilen für bei Rot über die Straße laufen, wenn man also weiße Männer, denen kann man das zwar immer zuordnen, aber nicht weißen Frauen eben nur teilweise, da werden dann vielleicht Leute gebüßt, die nichts damit zu tun haben, und das sind Sachen, die eben bei dieser Gesichtserkennung immer auch mitspielen. Es bleibt etwas technisch, aber diese Biases eben, wie man sie da sieht, also gegen gewisse Gruppen, die originieren meistens in den Datensets, wir haben es heute auch schon gehört. Und zwar, dass eben die Daten, auf denen diese Systeme trainiert werden, von denen sie lernen, nicht repräsentativ sind für den Bereich, wo die dann eigentlich eingesetzt werden. Also das Beispiel von dem Algorithmus, das ich davor gezeigt habe mit der Geschlechtererkennung, da kann man davon ausgehen, dass in dem Datenset, auf welchen dieser Algorithmus trainiert worden, hauptsächlich Fotos von weißen Männern waren und relativ wenige Fotos von nicht weißen Frauen. Und das führt eben dazu, dass sich in der Technologie selbst dieser Bias einschleicht. Und es gibt ein ganz tolles Projekt, das Dataset Nutrition Label vom MIT auch. Und das ist die Idee, dass man eigentlich nicht nur die Algorithmen selber analysieren muss, ob sie eben qualitativ den Ansprüchen entsprechen und ob sie keine Biases enthalten, sondern auch vor allem die Daten anschauen muss. Und das ist einfach ein Beispiel, wie man das grafisch darstellen kann. Das ist eigentlich die Qualität eines Datensets. Und jetzt nochmal zu ein bisschen der Risikoanalyse-Perspektive, die wir auch machen. Also wenn wir bei Ethics uns mit diesen Technologien auseinandersetzen und vor allem mit gewissen Anwendungen von künstlicher Intelligenz, dann geht es eben auch um diese Werte. Also wie gesagt, am Anfang steht eine Gruppe von Werten, und dann gehen wir rüber, versuchen wir zu verstehen, was sind die Stakeholders, also welche Gruppen von Menschen sind direkt betroffen von dem Algorithmus, welche sind indirekt betroffen. Das geht eben, ist diese Frage der Gerechtigkeit, der Fairness, die da zu spielen kommt, Transparenz und die Verantwortungsfrage, die stark damit spielen, was sind die Gruppen. Und dann eben auch die Idee der Privatsphäre, also was hat dieses System, wo birgt es Risiken damit, die Privatsphäre von Kunden, von Angestellten oder von Dritten, eben wenn wir über Überwachung zum Beispiel sprechen, dann kann man ja da nicht, wenn überall Überwachungskameras hängen, kann man sich ja dem nicht mehr entziehen. Also wessen Privatsphäre ist da mit einbezogen? Und diese Frage der Verantwortung ist auch für das Unternehmen interessant, dass man sich überlegt, okay, wir können uns diese Frage stellen, wir können unsere Systeme anpassen, dass sie gewissen Richtlinien, gewissen Werten entsprechen, aber wir werden nie komplette Kontrolle über die Technologie haben, sobald wir sie eigentlich verkaufen, sobald wir sie einsetzen. Und diese Verantwortungsfrage bezieht sich dann drauf, als Unternehmen, als Organisation, wo sagen wir, ja, das liegt in unserer Verantwortung und wo nicht mehr. Und das ist eben auch die Idee, okay, wir tragen die Verantwortung über die Qualität des Algorithmus intern. Wir können uns gewisse Richtlinien setzen, an welche Art von Institution wir unser Produkt verkaufen möchten oder in welchem Gebiet wir es einsetzen müssen. Aber wir können zum Beispiel nicht die Verantwortung dafür tragen, wenn unsere Kunden dieses Tool zweckentfremden und damit eben bösartige Sachen vielleicht machen, weil das nicht mehr, sobald wir es verkauft haben, ist es dann nicht mehr in unserer Hand. Und das ist diese Idee, die wir haben, wenn wir von ethischem Risikoassessment eben sprechen, dass wir uns überlegen, wie kann man diese Elemente eigentlich basierend auf, also wie kann man die Technologie untersuchen und diese Elemente damit einbeziehen. Das war es auch schon, ist ein kleiner Einblick in die angewandte Ethik, also wenn wir versuchen, eben philosophische Fragen in die Technologie mit einzubeziehen und in diese Reflexion. Vielen Dank.